herzlich willkommen zur 31. Folge des Denklabors, dem Architektur-Podcast des BDA. Architektinnen und Architekten, ebenso wie Bauherren, kritisieren seit Längerem die steigende Zahl von Baunormen und technischen Regeln als wesentliche Kostentreiber, die das Bauen in Deutschland inzwischen so teuer machen. Darum fordern sie freiere Entscheidungen dabei, welche Regeln und Normen angewendet werden sollen, sowie einen Haftungsausschluss genau dafür im BGB. So soll das Bauen nicht nur kosten- und ressourcenschonender, sondern insgesamt wieder innovativer werden. Also E wie einfach und experimentell. Was unter dem Gebäudetyp E genau zu verstehen ist, ob und wie er das Bauen besser macht, darüber spricht in dieser Folge Julia Mangbohn, Architektin und stellvertretende Vorsitzende des BDA Bayern, mit Professorin Lydia Haag, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, und mit Dr. Ulrich Vogel, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Viel Spaß dabei!
Bevor wir unser Gespräch beginnen, möchte ich die Situation, in der sich Architektinnen heute befinden, etwas überspitzt zusammenfassen. 10% aller Vorschriften für den Bau sind gesetzlich vorgegeben. Weitere 90% sind privatrechtliche Vorschriften, wie zum Beispiel DIN-Normen, Richtlinien und Herstellerhinweise. Alle zusammen bilden sie die sogenannten allgemein anerkannten Regeln der Technik. Diese müssen bei der Planung von Gebäuden von Architekten eingehalten werden. Tun sie das nicht, begründet das einen Mangel, für den Architekten haftbar gemacht werden können, auch wenn tatsächlich gar kein Schaden entstanden ist. Unter diesen Umständen ist eine sinnvolle Planung kaum mehr möglich. Deshalb fordern Architekten und Bauherren freie Entscheidung, welche Regeln angewendet werden, und einen Haftungsausschluss dafür im BGB, das Ganze unter dem Label Gebäudetyp E. Und bevor wir nun in die Entstehung dieser Idee einsteigen, möchte ich als erstes Sie, Frau Professor Haag, als Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, um eine kurze Definition bitten. Was ist das Ziel des Gebäudetyps E und wie soll dieses erreicht werden?
Ja, das wesentliche Ziel des Gebäudetyps E ist eigentlich, die Regeln des Bauens auf den Kern zurückzuführen, also die Schutzziele, die in der Bauordnung festgelegt sind, einzuhalten. Und das heißt, die Landesbauordnung einhalten samt ihrer Schutzziele, aber dann ein ganzes Paket, und das nennt man zivilrechtliche Forderungen, die übers bürgerliche Gesetzbuch Einzug halten, die letztendlich vertraglich regeln zu können. Das ist im Prinzip eine Vereinfachung. In gewisser Weise könnte man sagen, es ist ein Paradigmenwechsel, weil wir so dann wieder passgenau und bedarfsgerecht planen können. Und die Idee ist, dass der Bauherr und sein Architekt in einem Projekt gemeinsam bestimmen, was über die sogenannten Schutzziele hinaus vertraglich vereinbart werden kann. Und das ist wie eine Anamnese. Man untersucht sein Projekt genau und schaut dann, was für Bedürfnisse gibt's denn, was für Nutzerbedürfnisse gehen vielleicht über die eigentlichen Baunormen hinaus, und dann fügt man die additiv dazu. Wir bräuchten dafür vom Gesetzgeber eine Änderung. Zum einen müsste in der Bayerischen Bauordnung dieses Label Gebäudetyp E eingeführt werden, auf das man sich im BGB beziehen könnte, so dass man, das nennt man dann im Fachjargon, frei von Sachmängeln der allgemein anerkannten Regeln der Technik agieren könnte.
Ja, damit sind wir schon beim juristischen Teil des Gebäudetyps E angekommen. Herr Dr. Vogel, Sie haben die Bayerische Architektenkammer bei der Entwicklung des Gebäudetyps E beraten und waren auch bei der Anhörung im Bayerischen Landtag im März 2023 als Experte mit dabei. Außerdem haben Sie sich schon länger mit dem Rechtsbegriff der sogenannten anerkannten Regeln der Technik befasst. Wie ist denn dieser Begriff entstanden und was genau bedeutet er?
Also dieser Begriff ist entwickelt worden vom Reichsgericht. Also Sie merken, es geht sehr lang zurück, und zwar eigentlich schon vor Entstehen des BGB. Und dort ging es um einen Strafrechtsfall, nämlich einen Gebäudeeinsturz. Und da stand im Strafgesetzbuch, steht übrigens heute an anderer Stelle genauso drin, zum Gebäudeeinsturz der Begriff der anerkannten Regeln der Technik. Und diese Definition hat man dann ins Zivilrecht übergespiegelt, Klammer auf, ohne darüber nachzudenken, ob es passt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was steckt dahinter, das sind also technische Regeln, die können ungeschrieben sein, die kennt halt jeder. Wasser weg vom Haus ist so eine allgemeine Regel. Oder es sind halt viele geschriebene Regeln und das sind die normierten Geschichten wie DIN-Norm, VDI, VDE. Und inhaltlich kommt es darauf an, ob die in Theorie und Praxis bekannt sind und sich nach der überwältigenden Mehrheit der Theoretiker und der Praktiker in der Praxis bewährt haben. Also Sie merken schon, es ist ein sehr komplexer Begriff. Es muss bekannt sein und es muss sich bewährt haben. Und wenn Sie jetzt mal fragen, bei irgendeiner neuen DIN-Norm ist die bekannt, müssten Sie eigentlich scheitern. Und in der Praxis scheitern Sie eigentlich bei Gericht, wenn Sie das mal hinterfragen. Und viel spannender ist es, hat sich eine Regel bewährt? Wie lange muss sich eine Regel bewähren? Vielleicht für die technische Lebensdauer. Also wenn man das ernst nimmt. Das ist immer so mein Beispiel aus den Vorlesungen. Dann sage ich, bewährt hat sich der Stein von innen vor die Höhle in der Steinzeit. Da kommt kein Wind rein, da kommt kein Bär rein. Aber dann würden wir alle noch sozusagen in der Höhle wohnen. Also Sie merken, das ist ein Begriff, der sehr statisch ist und innovationsfeindlich. Und warum ist das so wichtig mit diesem Begriff? Wenn Sie ins BGB reinschauen, da steht nichts drin mit anerkannten Regeln der Technik. In der VOB steht es drin. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, wir regeln das gar nicht, weil es ist ja klar, die allgemein anerkannten Regeln der Technik müssen eingehalten werden als Mindeststandard. Jetzt gehen wir zurück zu der Definition. Typischerweise sagt nämlich die Rechtsprechung, sind solche aufgeschriebenen Regelwerke, DIN, VDE, VDI und so weiter, die haben die Vermutung, dass sie die allgemein anerkannten Regeln der Technik enthalten. Und Vermutung hört sich jetzt vielleicht für Nichtjuristen so toll an. Aber wenn Sie so im Prozess sind und Ihnen einer sagt, du hast gegen die DIN XY Abschnitt so und so verstoßen, dann müssen Sie widerlegen, dass das keine allgemein anerkannte Regel der Technik ist. Und das ist außerordentlich schwierig zu führen. Also das Problem in der Praxis ist eben diese Vermutungsregel. Und natürlich, dass wir DIN-Normen haben, die ganze Bibliotheken füllen.
Damit wird ja klar, dass wir dringend aus diesem Karussell von Regeln und Vorschriften aussteigen müssen, um wieder sozusagen als Architekten handlungsfähig zu werden. Frau Haag, wie ist denn in der Architektenschaft klar geworden, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann?
Heute noch herrscht ja eine große Unzufriedenheit im Berufsstand, weil wir im Wesentlichen für Kostensteigerungen und auch Verlängerung von Bauzeiten verantwortlich gemacht werden, obwohl eigentlich das Übel an anderer Stelle liegt. Das heißt, Kostentreiber sind ja auch diese Anzahl von Normen und Standards und auch wenig Baugrund. Und das hat zu einer Diskussion geführt, in der überlegt wurde, wie man an das Thema der Reduzierung der Normen und Regeln gehen kann. Und wir haben ja festgestellt, dass in diesen ganzen Prozessen Normierung einzudämmen, eigentlich in der Regel das Gegenteil passiert ist. Es kamen immer neue Normen dazu. Und letztendlich haben wir wirklich genau nachgeguckt, an welchem Punkt muss man angreifen, um Standards und Normen einzudämmen. Und das ist der Begriff der anerkannten Regeln der Technik, den wir da im Visier haben, weil hier eine Tür geöffnet ist für neue Elemente, die auch industriegetrieben Einzug in die Planungswelt finden, obwohl sie eben nicht anerkannte Standards sind. Und das war eigentlich unser Ausgangspunkt, da mal einen Weg zu finden, das auch wirklich zu unterbinden.
Vielen Dank. Und daraus ist ja dann die Idee entstanden mit dem Gebäudetyp E. Und Frau Professor Haag, Sie haben sich ja des Themas in der Bayerischen Architektenkammer mit Nachdruck angenommen. Können Sie uns da erzählen, wie das in der Bayerischen Architektenkammer verfolgt wurde und welche Resonanz das dann auch in der Bundesarchitektenkammer gefunden hat und auch in der Gesellschaft und in der Politik?
Ja, dann in der Bayerischen Architektenkammer ging es darum, konkret diese Treiber zu finden. Also der letzte Punkt, anerkannte Regeln der Technik, ist einer, der viel diskutiert wurde. Und wir haben letztendlich durch den Bauausschuss des Bayerischen Landtags Gehör gefunden, sodass es zu einem Landtagsbeschluss führte. Berufspolitisch waren auch sehr, sehr viele Wege. Es ist ja klar in dem Föderalismus, dass es nicht nur eine Länderkammer gibt, sondern 16. Wir haben ein einstimmiges Votum in der Bundesarchitektenkammer. Wir haben in den Ingenieurekammern super Partner gefunden mit einem einstimmigen Beschluss und eine Reihe von anderen Steps wie Anhörungen beim Baugerichtstag und. Dass wir jetzt auf eine Antwort aus dem Bundesjustizministerium warten, die die Hoheit über diese Gesetzesänderung haben.
Und die Politik hat ja auch zuletzt ein Maßnahmenpaket bezahlbarer Wohnraum aufgestellt. Und in diesem Paket ist auch der Gebäudetyp E ausdrücklich erwähnt. Und jetzt liegt es beim Justizministerium. Und da würde ich den Herrn Dr. Vogel fragen wollen, wie er die Bereitschaft einschätzt, dass das Justizministerium im BGB etwas ändert.
Ja, da müssen wir eigentlich mal überlegen, warum ist das vielleicht für den Architekten heute wichtig? Und ich hatte ja eben erzählt, dass es die Vermutung gibt, dass diese Regelwerke geschrieben oder ungeschrieben die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind. Und dieser Gegenbeweis, den man faktisch führen kann, dass den eigentlich kaum jemand sinnvoll machen kann. Und wenn Sie heute nach dem geltenden Recht davon abweichen wollen, dann können Sie das schon. Es sind übrigens auch Einwände, die bei diesen ganzen internen Anhörungen von den Ministerien immer zur Sprache gekommen sind. Aber Sie brauchen heute für eine wirksame Abweichungsvereinbarung erstens die Vereinbarung, ich weiche davon ab. Das wird bei diesen ganzen DIN-Normen schwierig sein. Und der zweite Punkt, der ist eigentlich noch viel, viel kritischer. Ich brauche nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine umfassende Belehrung über die Gefahren und Risiken. Wenig von diesen allgemein anerkannten Regeln der Technik, ergo hier den technischen Normen, die geschrieben sind, abweichen will. Und bei so einer Belehrung ist es leider so, nach der Rechtsprechung in anderen Rechtsgebieten entschieden, hier noch nicht, dass die Belehrung alle einigermaßen naheliegenden Gefahren und Risiken auflisten muss. Und wenn Sie das vergessen und unvollständig machen, dann ist die Abweichungsvereinbarung unwirksam. So, und weil das so schwierig ist, haben wir immer gesagt, man muss eine Möglichkeit bekommen, es einfacher zu machen, rechtssicher einfach zu machen. Und dazu gibt es verschiedene Überlegungen. Und da ist die Frage, was das Justizministerium macht. Das Justizministerium hat parallel zu der Initiative des Bauministeriums mal gefragt, ändern wir das BGB? Die Vorschläge dort sind sehr, sehr weitgehend. Die führen nämlich dazu, dass der sogenannte funktionale Mangelbegriff aus dem Gesetz kommen soll. Muss man vielleicht erklären, bei uns geht es darum, dass man nicht einfach so ein Arbeitsprogramm abarbeitet als Architekt oder Unternehmer, sondern man fragt immer, was will der Besteller mit der Planung? Was will er mit dem Gebäude? Welche Funktion erwartet er? Und die muss ich erreichen, auch wenn ich sozusagen die Arbeitsschritte falsch aufzähle.
Herr Dr. Vogel, können Sie noch mal kurz zusammenfassen, warum es wichtig ist, dass im BGB etwas geändert wird?
Ja. Und zwar aus dem Grund, dass eine Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik heute rechtssicher nicht vereinbart werden kann. Ich muss es ausdrücklich machen, über alle Gefahren und Risiken aufklären. Und das wollen wir gegenüber dem professionellen Bauherrn erleichtern. Und wenn es nicht klappt, dann hafte ich als Architekt und laufe Gefahr, auch den Versicherungsschutz zu verlieren. Und ich brauche eine Möglichkeit, die Haftung rechtssicher zu vermeiden. Und das muss der Gesetzgeber regeln, und zwar so wie vorgeschlagen für den professionellen Bauherrn. Und die Vorschläge gegenüber dem Bundesjustizministerium führen letztlich zur teilweisen Abschaffung dieses funktionalen Mangelbegriffs. Und ich glaube, dass diese Vorschläge nicht von Erfolg gekrönt sein werden, weil sie es nämlich auch im Verbraucherbereich machen wollen. Der Vorschlag, den die Architekten Kammer in Bayern unterbreitet hat, war ein etwas anderer, differenzierter. Der hat nämlich gesagt, wir wollen das erstens nicht im BGB, sondern im Einführungsgesetz zum BGB, das nennen wir Juristen EGBGB, geregelt haben. Alles, was nicht auf Dauer gedacht ist, das tut man mal ins EGBGB, so als Jurist. Und wir wollen mal eine 10-jährige Evaluierungsphase machen und sagen, befristet kann ich erleichtert die Vereinbarung machen. Ich muss also auf den Gebäudetyp E hinweisen und sagen, ich weiche von den allgemein anerkannten Regeln der Technik ab und beschränke das halt auf professionelle Bauherren und professionelle Planer und professionelle Bauunternehmen. Punkt.
Wenn Sie das so schön erläutern, Herr Dr. Vogel, frage ich mich, warum sind nicht eigentlich die Gerichte und Juristen dem Vorschlag des Gebäudetyps E so positiv gegenüber, also insbesondere auch so einer BGB-Regelung? Denn wenn es da geregelt wäre, dann bräuchte man ja gar nicht so viele Verfahren anstrengen, ja, wenn es da so einen Haftungsausschluss gäbe. Und das wäre ja auch eine Entlastung der Gerichte. Aber es ist wahrscheinlich eine naive Vorstellung von mir. Was sagen Sie dazu?
Also diese Dienstgläubigkeit, die wir heute nicht nur bei manchen Technikern haben, sondern auch bei den Juristen, ist natürlich einfach. Man schaut in eine DIN-Norm, da steht irgendwas drin, ob es passt oder nicht, ob, wie die Frau Professor Haag ja gesagt hat, irgendwelche industriepolitischen Interessen dahinter waren, spielt alles keine Rolle. Wir würden, wenn wir diese Verklammerung mit den anerkannten Regeln der Technik streichen, aus meiner Sicht gar nicht so wahnsinnig viel verlieren, weil die Funktionstauglichkeit braucht man ja trotzdem. Es ist eher schwieriger, dass die Leute nicht in Normen gucken, sondern überlegen müssen, was haben denn die Vertragsparteien für eine Funktionstauglichkeit vereinbart und wenn sie sie nicht vereinbart haben, was haben sie vorausgesetzt und wenn es das auch nicht gibt, dann kommt es darauf an, was sind denn die berechtigten Erwartungshaltungen.
Aber wir versprechen uns ja vom Gebäudetyp E einen Gewinn für die Gesellschaft und für die Baukultur auch, ja. Wir meinen, dass es für Architekten und ihre Bauherren mit weniger Regeln mehr Freiheit in der Planung geben würde. Und Frau Haag, würde der Gebäudetyp E das Bauen nicht vielleicht auch schöner und vielleicht sogar kostengünstiger machen?
Also zunächst mal geht es darum, sich Spielräume zu schaffen. Und wir haben so unterschiedliche Handlungsfelder ja untersucht und die reichen erstaunlicherweise tatsächlich sogar von der Tragwerksplanung über Schallschutz hin zum Brandschutz oder auch Haustechnik, bei der wir sehen, dass wir anders vorgehen könnten, wenn wir mehr Spielraum hätten. Und in diesen Handlungsfeldern selber ist schon so viel Musik drin, dass sich da deutliche Kostenersparnisse finden. Also wenn man mal von einem Mehrfamilienhaus Decken- und Fußbodenhöhen rechnen würde und sagen, da gibt es eigentlich einen deutlichen Spielraum oder mal den Brandschutz anschaut, wenn man zum Beispiel Laubengänge mit einbeziehen würde in manche Rettungssituationen, dann kann man auf alle Fälle sagen, dass es Erleichterung führt. Das eigentlich Interessante ist aber, wenn man frei ist zu denken und nicht nach Schema F planen muss, dass man dann in der Überlagerung aus unterschiedlichen Handlungsfeldern tatsächlich dann zu Innovation kommen kann. Und wenn man eine Bauaufgabe, so wie gerade beschrieben, nicht als ein Abarbeiten von Normen sieht, sondern einen Lösungsansatz sucht. Und da steht diesem Gebäudetyp E ein Ziel voran, das man erreichen will. Aber der Weg, dieses Ziel zu erreichen, der ist frei. Und ich kann dann mit meinem Bauherrn, und das ist das Spannende dran, denken, was braucht er wirklich? Und auch mal andere Wege beschreiten. Also würde ich sagen, der Gebäudetyp E könnte einer der Treiber sein, der wirklich Innovation ermöglicht, weil diese Innovationen dann auch rechtlich abgesichert werden. Und im Moment sind wir das nicht.
Hat der Nutzer von Gebäuden, also der Verbraucher, eventuell irgendeinen Nachteil davon, wenn die Architekten nach der Idee des Gebäudetyps E von Haftungsansprüchen freigestellt werden?
Also mit dieser Initiative haben wir uns sehr gut überlegt, wie gehen wir da vor? Der Weg zum Gebäudetyp E mit zwei Vertragsparteien, die natürlich dann erstmal ihren Vertrag zusammen entwickeln müssen und sehr viel vordenken müssen, haben wir gesagt, es macht Sinn, wenn der sogenannte informierte Bauherr, also der professionelle Bauherr, der sich auskennt, jemand, der wirklich oft und viel baut, der auch solche Verträge entwickeln kann, dass man im ersten Schritt mit dem sogenannten professionellen Bauherrn diesen Weg geht, um daraus zu lernen und dann dieses Wissen vielleicht auch übertragen kann. Das heißt, der Nutzer in dem Fall ist sowohl vielleicht der Bauherr, aber auch ein Mieter. Und das hat ganz viele unterschiedliche juristische Facetten. Und deswegen ist es eben nicht im Moment die Initiative für jedermann, der ein Haus baut, weil es würde vielleicht jemand, der sein Einfamilienhaus baut, absolut überfordern an der Stelle, sondern das Gegenüber soll jemand sein, der in der Lage ist zu formulieren, worum es ihm geht und auch wirklich so einen Vertrag im Dialog gut ausarbeiten kann.
Was die Frau Professor Haag völlig richtig gesagt hat, wir wollten das beschränken auf den professionellen Bauherrn und wollten bewusst erstmal den Verbraucher ausnehmen, weil wir sagen, wir machen jetzt 10 Jahre Evaluierungsphase. Mittelbar wird das natürlich schon vorher bei bestimmten Verbrauchern ankommen, nämlich namentlich bei den Mietern. Auch heute ist es bei den Mietern so, dass die den technischen Standard im Regelfall erwarten können, der sich auf das Baujahr bezieht. Also wenn ich ein Wohngebäude habe aus den 50er Jahren, was nicht saniert ist, dann darf ich den Standard aus diesem Baujahr erwarten, heute grundsätzlich den heutigen. Das heißt, auch dort wird sich mittelbar das Problem stellen, dass ich eben den Standard mit Gebäudetyp E definieren muss. Das ist aber erleichtert möglich. Aber das muss man auch schon ganz klar sagen. Da gibt es natürlich noch keine Rechtsprechung, weil wir haben den Gebäudetyp E noch nicht. Auch keine Erfahrung. Aber das ist sozusagen unsere Testphase und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal erstmal für 10 Jahre und dann schauen wir mal. Meine Prognose ist, bei den Mietpreisen, jeder freut sich, wenn er auch im Gebäudetyp E mieten kann, mit geringerer Miete. Aber ich wollte noch mal was Allgemeines sagen. Wir müssen einfach mal ins europäische Umland gehen. Die Anforderungen, die wir normieren, sorgen dort allseits für Kopfschütteln, weil wir einen solchen Standard nach oben gezogen haben in den letzten 20 Jahren, der so verteuernd ist, dass wir im Prinzip bei dem normalen Wohnungsbau 30, 40% über den Preisen Niederlanden, Frankreich liegen. Und ob das so sinnvoll ist, das muss letztlich auch der Gesetzgeber beantworten.
Jetzt haben wir immer vom Gebäudetyp E gesprochen, aber bisher gar nicht definiert, für welche Art von Gebäuden er eigentlich gelten soll. Wir werden ja in Zukunft gar nicht mehr so viele Neubauten planen, sondern uns hauptsächlich um das Sanieren und Weiterentwickeln des Bestandes kümmern. Brauchen wir beim Bestand auch den Gebäudetyp E, Frau Professor Haag?
Also ich glaube vor allem, dass beim Bauen im Bestand der Gebäudetyp E eine wirklich zentrale Rolle spielen wird. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir einen Bestandsbau nach den heutigen Werten beurteilen können. Und da kommt es ja ganz oft einfach zu den Problemen, dass wenn der Bestand angefasst wird und umgemodelt wird, dass dann verschiedene Dinge einfach nicht mehr so 100% passen und dass dann, weil eine Norm ins Spiel kommt, letztendlich unglaublich viel geändert werden muss. Und da ist genau die Freiheit nötig, um zu sagen, was ist sinnvoll, was nicht, was muss davon erhalten werden, um überhaupt ein Weiterbauen zu ermöglichen. Also ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, Werte aus einer Epoche zu erhalten und die dann zu ergänzen. Da, genau da brauchen wir die Freiheiten. Wir wissen, die Hauptbauaufgabe in Zukunft wird das Umbauen sein.
Ich würde gerne was ergänzen. Wenn ich den Bestand grundlegend saniere, muss ich natürlich nach der heutigen Rechtsprechung die heutigen allgemein anerkannten Regeln der Technik erstmal einhalten. Und dann kommen die Schwierigkeiten, wenn das nicht geht. Jetzt bringe ich Ihnen mal den BGH-Fall, der entschieden ist. Denkmalgeschütztes Gebäude, denkmalgeschütztes Treppenhaus, historisches Treppenhaus, die Tritthöhen und die Einstiegstiefen sozusagen von der Treppe entsprechen nicht den heutigen Normen. So. Und sie rügen dann, es entspricht nicht der DIN. Und da muss man fairerweise sagen, ja, stimmt. Und dann, der BGH hat es elegant gelöst. Der hat nämlich gesagt, es ist erkennbar gewesen, dass das nicht eingehalten werden kann, weil mit dieser Auftrittstiefe und Auftrittshöhe, wenn man pro Stockwerk 20 bis 30 Zentimeter höher gekommen, dann kommt man nicht mehr in die Wohnung.
Das ist es natürlich. So eine Treppe ist ein super Fallbeispiel. Aber in einem anderen Bundesland ist so ein Gebäude dann letztendlich das ganze Treppenhaus entkernt worden.
Und dafür wäre dann der Gebäudetyp E eben auch super, weil dann ist es ein Gebäudetyp E und dann muss man das alles nicht mehr einhalten. Herr Dr. Vogel, Sie möchten noch was ergänzen dazu?
Ja, gerne. Ich will einfach mal aus der Praxis berichten, damit auch klar wird, was manche technischen hohen Anforderungen so zur Folge haben. Also beim Schallschutz sind wir jetzt schon so weit, dass wenn wir den Schallschutz im Gebäude so weitgehend erhöht haben wie jetzt zum Teil, plus auch nach außen mit den Fenstern, dass wir dann darüber streiten, dass man Bauteilschwingungen, die wir immer haben, hören. Das zu verhindern, ist technisch praktisch unmöglich und erfordert einen Aufwand, der ins Exorbitante geht.
Ja, und da zu ergänzen, dass genau dieses Aufschaukeln der unterschiedlichen Normen ist ja letztendlich das Problem. Wenn der Gebäudemantel total schalldicht ist, was passiert? Letztendlich, ich höre den in der Wohnung über mir doch deutlicher. Ne? Und dann kommt die Frage, was ist mit dem Schallschutz zwischen der einen oder anderen Wohnung? Und ich glaube, wir müssen schon mit einem gesunden Augenmaß betrachten, wo sind wir hingekommen mit allen Standards und Regeln? Viel Gutes ist dabei gewonnen, aber man kann es auch an mancher Stelle übertreiben. Und wenn ich dann eine gemischte Nutzung haben will, also innerstädtisches Wohnen, und da unten drunter ist der Supermarkt, dann muss auch so eine Nutzung, die vielleicht ein bisschen lärmintensiver war, eine Möglichkeit haben, zusammen mit einem Wohnen kombiniert zu werden. Und da muss ich dann meine Ansprüche auch anpassen können. Und die auch rechtssicher machen. Das ist das Zeichen unserer Zeit, dass wir in den Städten nachverdichten müssen und unterschiedliche Nutzungen in Parallelität existieren. Und mit den Normen, wie wir sie heute haben, gibt es da oft Konflikte.
Dieses hat die Bundesregierung jetzt schon erkannt und das zitiere ich aus dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung unter Punkt 8. Bauen im Sinne des Gebäudetyps E soll befördert werden. Bauen muss zukünftig einfacher, schneller und günstiger werden. Dazu soll das Bauen im Sinne des Gebäudetyps E befördert werden, indem die Vertragspartner Spielräume für innovative Planung vereinbaren, auch durch Abweichen von kostenintensiven Standards. Die Länder beabsichtigen, dazu Änderungen der Musterbauordnung und der Landesbauordnungen vorzunehmen. Und die Bundesregierung wird in Absprache mit den Partnern des Bündnisses eine Leitlinie und Prozessempfehlung Gebäudetyp E bis Ende des Jahres vorlegen, um dafür zu sorgen, dass für die Beteiligten vereinfachtes Bauen rechtssicher gelingen kann. Da möchte ich nochmal den Juristen fragen, Herr Dr. Vogel, was meint die Bundesregierung mit Leitlinien? Das klingt jetzt nicht so, als ob sie eine BGB-Änderung in Angriff nehmen würde.
Ja, ich fürchte, da haben Sie recht. Was Leitlinien mit Prozessempfehlung sein soll, ist, glaube ich, den Ministerien nicht ganz so klar. Also wenn die Leitlinie so aussieht, dass sie uns sagt, wie wir von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen können, also ausdrücklich plus umfassende Aufklärung, wäre da aus meiner Sicht nichts mit gewonnen. Ich fände es einen guten Kompromiss, auf das zu gehen, was damals auch von der Bayerischen Architektenkammer vorgelegt wurde. Zunächst erstmal befristet für die professionellen Bauherren mal die Möglichkeit davon erleichtert abzuweichen, umzuschauen, funktioniert das? Nimmt der Markt das überhaupt an? Bringt's was?
Ja, vielen Dank. Dann würde ich die Frau Professor Haag als Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer nochmal fragen, nach Projekten, die ja eben speziell in Bayern Beispiele geben sollen, damit die anderen sich dann trauen, wie es weitergeht. Frau Haag, was ist da in Bayern geplant?
Ja, also wir sind Gott sei Dank in Bayern auf der Landesebene doch schon einen Schritt weiter. Nach dem fraktionsübergreifenden Beschluss, den es ja im März 23 gab, den Gebäudetyp E auch wirklich einzuführen mit Modellprojekten, möglichst in allen Regierungsbezirken, sind wir kurz davor, diese Modellvorhaben auszuwählen. Es gab die Möglichkeit, sich zu bewerben, an dieser Modellstudie mit teilzunehmen. Und das ist alles im vollen Gange, so dass wir 10 ausgewählte Projekte, so um 10 Projekte werden es wohl werden, die dann vom Ministerium und einem Kuratorium begleitet werden und die dann diesen Prozess des Gebäudetyps E gehen. Der Vorteil ist, die Projekte werden wissenschaftlich begleitet, was letztendlich dazu führen wird, dass es geht ja darum, dann auch ein paar Knackpunkte zu lösen, also wirklich auch schwierigere Situationen zu beleuchten und tatsächlich auch Wege zu gehen, die wirklich dieses Label Gebäudetyp E auch verdienen, dass man durch die wissenschaftliche Begleitung diese Punkte auch sammelt, um die schwierigen zu identifizieren, um dann das auch vielleicht langfristig für alle Projekte zur Verfügung zu stellen. Was aber noch bleibt, das muss ich auch klar sagen, ist tatsächlich die juristische Flankierung durch das Bundesjustizministerium. Und ich hoffe einfach wirklich sehr, dass man da mit der richtigen Initiative weitergeht, damit überhaupt das, was eine Landesregierung jetzt da mal wirklich auf den Weg gebracht hat, damit man das auch wirklich juristisch dann für die Planer und die Bauherren durchhalten kann. Überall sind sich alle einig, dass das Wohnen, das Bauen kostengünstiger werden muss, schneller werden muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hoffe ich wirklich drauf, dass wir jetzt da mal den Durchbruch wagen, weil wenn das nicht gelingt, hat sich der Berufsstand insgesamt mehr als bemüht und würde dann politisch wirklich nicht ausreichend unterstützt. Also ich hoffe schwer, dass das demnächst kommt.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Professor Haag, Herr Dr. Vogel. Wir werden das alle gemeinsam verfolgen, wie es weitergeht und auch viel dazu tun, dass es positiv ausgeht.
Das war Folge 31 des BDA-Denklabors über den Gebäudetyp E. Links und weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Folge. Alle weiteren Folgen des BDA-Denklabors finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren oder ihn weiterempfehlen. Ebenso freuen wir uns über Ihr Feedback. Auch dazu finden Sie alle Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis bald.